Kurzschlusshandlung habe ich vom Gericht gesagt, das tut mir leid, das hätte ich Sekunde noch mal überlegt, hätte ich es nicht gemacht. Jeder andere, der meine Biografie hat, wäre schon lange tot, schwerkriminell oder ein riesen Arschloch. Ich meine, jedes Mal beim Psychiater, die ganze Story musst du jedes Mal von neu anfangen. Nein, wie willst du weiterkommen?
Sascha Weder?
Ja, ich hoffe es. Ich schaue gerade noch einmal auf mein Handy, ob einer geschrieben hat.
Nächster Halt, Winterthur.
Kurz vor Weihnachten sind Fiona und ich wieder unterwegs nach Winterthur. Wir treffen uns mit Sascha Weder, dem Mann, der 1989 seine Mutter verloren hat.
Hat er nicht geschrieben?
Er hat nicht geschrieben, nein. Ich hoffe einfach, er ist da. Ich hoffe, er ist nicht im Knast.
Wie groß ist die Chance?
10%.
Wir stehen auf dem grossen Bahnhofplatz in Winterthur und halten Ausschau nach ihm.
Oh, bin ich nervös. Jetzt spüre ich es mal richtig.
Ich höre es im Herz.
Wurst.
Wir spulen noch mal ein Stück zurück. In den November 1989, zu jener Nacht, in der Saschas Mutter Silke Wienrich ermordet wurde.
Was damals genau passiert ist und wieso niemand für das Verbrechen verurteilt worden ist, das erzählen wir in den ersten drei Episoden ganz ausführlich. Falls ihr die noch nicht gehört habt, fangen am besten dort an. Wir reden mit Ermittlern, mit Anwälten und Richtern, mit der Familie von Sascha Weder und immer wieder mit ihm selber. Ich bin Fiona Lusti.
Und ich bin Charlotte Theile.
In dieser Folge gehen wir in die Kindheit und Jugend von Sascha Weder. Wo seine Mutter ermordet wird, ist Sascha Sydney. Er lebt im Sonderschulheim Bernrhein in Kreuzlingen und erfährt vom einen Tag auf den anderen, dass er am Wochenende nicht mehr heimgehen kann, weil es sein Zuhause und seine Mami nicht mehr gibt.
Das ist Overkill. Ein Mord und seine Opfer.
Eine Produktion von Elephant Stories erzählt für den Beobachter.
Folge 4. Ich hasse die Erwachsenen.
Was hat sie am Leben gehalten?
Das weiss ich. Das weiss ich zum Teil auch nicht. Wieso ich nicht mit 8 Schluss gemacht habe. Ich hätte mit 8 gewusst, was alles noch auf mich zukommt. Ich glaube, ich hätte es gemacht.
Die Leute haben sicher das Gefühl, dass wir so Umfragen machen.
Wir stehen schon länger in der Kälte, hier am Bahnhof Winterthur.
Er hat jetzt aber gestern auch schon nicht mehr auf SMS geantwortet. Also ich rufe ihn jetzt an.
Ja.
Sonst sind wir einfach die Nervigen.
Ja. Er kommt, ich sehe ihn dort hinein.
Ah, dann gehen wir ihm doch entgegen.
Super.
Er ist wie immer eine Erscheinung. Trotz Minusgraden trägt er nur eine leichte Jacke, Sonnenbrille und Militärhosen. Er sieht ein bisschen aus, als käme er gerade von einer After-Hour-Party.
Mit Sunglasses.
Was sind das denn für Sunglasses? Wow.
Da.
Hallo.
Ich habe nicht lange gemacht, ganz ehrlich, aber das ist so geil, wenn man so nahe wohnt, kann man um 12.22 Uhr aufstehen und bist gleich um halb da.
Nicht schlecht.
Ja.
Das ist praktisch.
Wir wollen mit dem Sascha Weder zu einem wichtigen Ort fahren. In eine Garage, am Rand von Winterthur.
Wie lange muss man da schon fahren, wenn Sie gesagt?
Hä?
5 Minuten, 8 Minuten fahren?
Ja, ist auch nicht weit. Oh. Ja. Eigentlich 3-4 Stationen. Ja. Eben Oberfeld, wenn du mal gesehen hast.
Ja, ich schaue, das ist doch gut. Ich schaue
mit 1, 2, 3. Nein, ich glaube 4. Station. Ja.
Okay.
Also, da sind jetzt 4 Garagen und eine ist rein.
Wow.
Wow, krass.
Okay. Sag ja ein bisschen voll.
Das ist voll,
gut,
ja.
Die nehmen jetzt natürlich auch krass viel Platz.
Der Sascha Weder lagert die Gegenstände hier, die nicht in seine Einzimmerwohnung passen, wo wir ihn in der ersten Folge besuchen sind.
Da hinten haben sie Sturmgewehr.
Nein, was? Aha, nein, ist kein Recht. Das ist eben abgebrochen, muss ich wieder anleimen. Ist auch Terminator-Waffe, die Lasergun aus der Zukunft.
Ja.
Energie-Impulswaffe.
Krass. Wirklich Terminator.
Ja, eigentlich
Rambo.
Urgut Rambo auch ein wenig. Und ein bisschen eigentlich Chucky, die Mörderpuppe, habe ich etwas. Hellraiser habe ich etwas.
Hunderte DVDs, lebensgroße Terminator, die nachgebildeten Sturmgewehre. Sascha Weder besitzt echt ganz schön viele Dinge. Und die haben auch irgendwann richtig viel Geld gekostet.
Und für die braucht man eigentlich auch eine grosse Wohnung. Und es hat ja auch eine Zeit gegeben, wo noch genug Platz für sich und seine Hobbys gehabt hat.
Das stimmt. Es gibt ja diese Bilder von ihm im Polohemd, die sehen heute so fremd aus, der Rich Kid Look. Da muss er so 13 oder 14 gewesen sein. Wir reisen in die Zeit kurz nach dem Mord. Sascha lebt im Sonderschulheim Bernrhein in Kreuzlingen. Er hat keine gute Zeit.
Ja, und dann auch mal im ersten Heim, wo ich war, wo sie mich eingesperrt haben, so in einen Holzverschlag. Und dann haben wir, also sind ich war 5, 6 und die halt irgendwie 15, 16, was weiß ich. Und dann haben sie quasi von oben auf mich draufpissen. Gut, ich bin eigentlich nicht wirklich getroffen worden. Aber es sind halt immer eben ein Punkt nach dem anderen. Es ist schon vor der Ermordung von meiner Mami scheiße gelaufen. Und seitdem ist es einfach nicht viel besser geworden.
Andere Kinder schlagen und demütigen ihn. Er sagt, niemand habe ihn gegen das Mobbing in Schutz genommen. Auch die Lehrer nicht.
Die Lehrer hätten die auch nicht in Schutz genommen oder gesagt, lasst ihn mal in Ruhe oder so. Nein, wieso auch, oder?
Wir können das heute nicht verifizieren. Wir wissen aber, dass sich der Sascha weder in dieser Zeit sehr allein gelassen gefühlt hat, auch von der Familie von seiner Mutter.
Er sagt sogar, Weihnachten 1989 hat er im Heim verbracht. Erst ein paar Jahre später ändert sich das. Ein wohlhabendes, kinderloses Ehepaar entscheidet sich, Sascha ein Zuhause zu geben.
Besser bin ich wenigstens ein Erbe. Adoptiveltern hat mich ja wählen, die Familie hat mich ja nicht wählen. Also wieso hätte ich nicht so ein Ja sagen zu ihnen? Ja. Das war auch noch lustig. Das Erste, was ich gemacht habe, im ganzen Haus rumgerannt, bis im obersten Stock. Ah, da ist er! Typisch Einzelkind, Fernsehkind. Ja. Das Erste, was ich gesucht habe im Haus, 7,5 Zimmerhütte, 3 Stück Kuh, ah, da ist er.
So herzig.
Er heißt jetzt nicht mehr Wienrich, sondern Weder. Mit den Weders geht Sascha in die Berge. Skifahren im Winter, lange Wandertouren im Sommer. Er hat jetzt eine Familie. Und er darf Mami und Papi sagen.
Da siehst du, da ist der Brief, da ist zum Beispiel das Bergsteigerfoto. Ja. Wir haben es nicht viel gemacht, wir sind jetzt nicht auf dem Matterhorn, auf dem Breithorn, alle Leinhorn, aber ich habe zum Beispiel mit 9, also im Alter von 9 Jahren, habe ich ja schon 9 Stunden Wanderung gemacht und das kann auch nicht viel von sich sagen.
Je älter Sascha wird, desto schwieriger wird's. Auch bei Weders.
Irgendwann gibt's einen Bruch. Wie es zu dem gekommen ist, haben wir uns in dieser Recherche auch immer wieder gefragt. Wir haben Weders kontaktiert und sie nach ihrer Perspektive fragen. Ihre Antwort ist kurz und knapp. Sie wollen nichts mehr dazu sagen und keine weitere Kontaktaufnahme.
Doch dann finden wir eine Person aus seiner Familie, die mit uns reden will.
Ja, hallo.
Hallo Frau Wienrich, grüezi. Charlotte Theile und Fiona Lusti hier. Hallo.
Grüezi Frau Wienrich.
Grüezi.
Passt es Ihnen gerade? Ich höre Sie ein bisschen schlecht.
Ich bin da.
Ich höre Sie immer noch ganz verschwommen, so von ganz weit weg irgendwie.
Wir haben Sarah Wienrich am Apparat, Sascha seine Cousine. Ihre Mutter ist die Schwester von der Silke Wienrich. Ihren Vornamen haben wir geändert.
Also ich meine, wo fange ich am besten an?
Mhm. 1989, wo Sascha seine Mutter ermordet worden ist, ist Sarah Wienrich noch ein Baby. Ihre Erinnerung fängt dort an, wo Sascha wieder schon ein Teenie ist.
Wie war er denn als Kind?
Boah, ich kann nicht sagen, wie er als Jugendlicher war. Ich war als Jugendlicher. Er hätte auf jeden Fall immer anders wollen. Glaube ich schon, dass er auch ein bisschen deutlich wollen machen, so ich bin nicht wie ihr oder ich bin nicht so wie der 0815 Jugendliche. Also.
Sie erzählt uns am Telefon von Konflikten in der Familie Wienrich, von heftigen Streits, meistens an Weihnachten, und von der Gothic-Szene, der sich Sascha als Jugendlicher irgendwann anschließt. Es wird ein trauriges Gespräch.
Und an dem Punkt wird uns zum ersten Mal so richtig bewusst, wie viel Hinterbliebene der Mord an Silke Wienrich hinterlassen hat. Wir haben ja bis jetzt immer nur vom Sascha Weder geredet. Dabei hat der Mord so viel Leben in Mitgliedschaft gezogen. Menschen, die ihre Tochter verloren haben, ihre Schwester, Tante, Nachbarin, Freundin, Mitschülerin, Arbeitskollegin.
Und jeder geht anders mit diesem Verlust um. Viele wünschen sich Ruhe, und wollen mit dem traurigen Thema abschließen. Aber Sascha erinnert die Familie immer wieder an das brutale Verbrechen.
Und seine Wut hat ihn immer begleitet.
Ja.
Durchgängig.
Ja.
In verschiedensten Themen. Also er ist nicht mehr. Und halt auch, also das eine Thema ist halt, dass er sich ungerecht behandelt fühlt, dass er sich im Stich klar gefühlt hat für seine Verwandtschaft.
Ja.
Ja, das sind traumatische Erfahrungen in seinem Leben. Ja, die weist auch niemand von der Hand. Und gleichzeitig kann man sich nicht über Jahrzehnte hinweg auf das berufen. Und alles, was im Leben schief läuft, auf die Erfahrung zurückführen und irgendwie verantwortlich für sein komplettes Leben drauf schieben.
Die Wut, die Sarah Wienrich anspricht, die kennen wir unterdessen ja auch gut. Wir sind schon länger mit dem unterwegs. Und die Wut richtet sich eben auch gegen enge Familienmitglieder.
Wir haben versucht, mit den Menschen aus Saschas leiblicher Familie zu sprechen. Aber sie haben nicht auf unsere Anfrage reagiert. Und wir wissen auch von Sarah Wienrich, dass sie nicht mit uns reden wollen.
Und wir haben uns entschieden, das zu respektieren. Darum gehen wir nicht im Detail auf die Vorwürfe von Sascha wieder ein. Am Schluss bleibt ihm eine tiefe Wut auf die Menschen, die ihn aus seiner Sicht allein lassen.
Eben, das ist zu wenig von wegen, ich bin nicht stolz oder ich bezeichne mich nicht selber als Erwachsener. Wenn das bedeutet, Erwachsener sein, Kind auf die Welt stellen und so gnadenlos im Stich lassen oder regelrecht mit voller Absicht fertig machen und kaputt machen, nein, dann bin ich kein Erwachsener, dann will ich kein Erwachsener sein, ganz sicher nicht.
Das ist so der Satz, der mir aus dem allerersten Gespräch mit Sascha Weder geblieben ist. Er hat das richtig ins Telefon geschrien. Ich hasse die Erwachsenen.
Sarah Wienrich gehört nicht zu diesen bösen Erwachsenen. Sie ist 6 Jahre jünger als er, beide sind Einzelkind und haben eine besondere Beziehung.
Was sind das für Stärken, die er hat?
Seine Kreativität. Dass er halt auch, na, also nicht nur geistige Kreativität, sondern halt auch irgendwie handwerkliches Geschick zeigt. So in seinen Hobbys, dass er eigentlich, wenn er sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, auch recht Durchhaltevermögen hat. Und dass er halt auch immer wieder aufsteht.
Als Jugendliche begegnet sie sich immer wieder mal im Ausgang. Es gibt Zeiten, wo nur die Cousine weiss, was beim Sascha so läuft.
Wir sind halt eine Zeit lang in der Gothic-Szene halt unterwegs gewesen und in der elektronischen Musikszene. Also da hat man sich dann zwischendurch mal den getroffen, wo ich danach die älter gewesen bin und dann halt auch mal irgendwie in eine Disco haben können. Aber ich hätte ihn jetzt schon eher als Einzelgänger bezeichnet. Ob freiwillig oder nicht freiwillig, das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, er ist schon recht früh recht aufbrausend gewesen.
Aber auch Sarah Wienrich zieht irgendwann eine Grenze. Seit Jahren hat sie kaum noch Kontakt mit ihrem Cousin.
Und ich hatte dann halt auch mit ihm so eine Abmachung getroffen, dass ich gesagt habe, ich kann zu dem Ganzen, was ich in meiner früheren Kindheit nicht sagen. Ich bin nicht beteiligt gewesen. So, ich bin raus. Und habe ihm dann einfach gesagt, ich kann da nichts dazu sagen und wenn du das Thema aufgreifst und in deine Wut verfallst, dann gang ich. Also weil das muss ich mir nicht anlassen. Über alles andere können wir gerne reden. So wäre einfach gesagt, ich muss mich auch immer schützen.
Ein ähnlicher Bruch gibt es auch mit seinen Adoptiveltern, der Vedas. Mit 18 muss er ausziehen von daheim. So hat er es uns zumindest erzählt. Ihre Version, die kennen wir ja nicht.
Ich kann auch nicht die Hütten abpacken, ich kann nicht das Auto zu Schrott fahren, gar nichts. Okay, ich habe Mami ein bisschen Geld aus dem Portemonnaie geklaut, aber mein Gott. Hey. Sie haben ihm etwa im Monat 30'000 Stutz gebracht, also echt. Hey.
Also ihren Adoptiveltern.
Ja.
In der Zeit danach gibt es in Sascha Weders Leben viele verschiedene Stationen. Eine Zeit lang lebt er in einer Dreizimmerwohnung. Dann schläft er ein paar Monate bei seiner Tante, Sarahs Mutter. und er beginnt einige Leerstellen, bricht aber alle wieder ab.
Drogen haben sie nie genommen.
Mal, also ich nehme schon, eben, das ist eine Definitionsfrage. Das Einzige, was ich mache, ist kiffen. Ja. Das ist das, was ich jeden Tag mache. Aber ich habe zum Beispiel aufgehört mit Zigaretten rauchen. Mhm. Und eben das andere, muss ich, nein, eben, bin schon ehrlich, ich nehme schon ab und zu auch Pulver. Aber das ist bei mir eigentlich eher Genuss, weil ich es wirklich sehr wenig nehme. Eigentlich so wie ein edler Dessert oder ein edler Wein, wo man auch nicht jeden Tag irgendwie
1000 okay. $1000. Es gibt aber ein Jahr, über das wir ein bisschen mehr wissen. Es ist das Jahr 2005. Sascha ist 23 Jahre alt. Er hat uns die Anklageschriften selber gegeben. Wir zitieren daraus.
Täter: Sascha Weder, 16. Juli 2005. Tatort: Restaurant Mövenpick an der Autobahn in Kemptal. Diebstahl: Behändigen des Geldes aus einer Schublade. Deliktgut: Bargeld im Wert von 230 Franken.
Es ist nur einer von vielen Einträgen.
30. Juli 2005. Tatort: Kiosk im Zentrum Tös. Diebstahl: Durchsuchen des Kiosks nach Wertsachen. Deliktgut: diverse Zigarettenstangen, mehrere Zeitschriften, Lebensmittel, Aufkleber.
Von kleinen Delikten:
17. August 2005. Tatort: Selekta Verpflegungsautomat beim Bahnhof Seen. Sachbeschädigung: Einschlagen der Automatenscheibe.
Meistens ist Diebstahl im Spiel.
30. August 2005. Tatort: Lebensmittelgeschäft Volk. Diebstahl: Behändigen von Geld aus der Kasse. Deliktsgut: Bargeld von 1320 Franken.
Manchmal auch Hausfriedensbruch.
Oktober 2005. Tatort: Schießanlage in Winterthur. Hausfriedensbruch: Unberechtigtes Betreten der Schießanlage.
Die Liste ist ewig lang. Wir müssen manchmal lachen, als wir sie lesen. Es gibt zunächst Bewährung.
25. Dezember 2005. Tatort: Gartenhaus des Pächters XY. Hausfriedensbruch: Unberechtigtes Betreten des Pyntenhauses.
2007 sitzt er zum ersten Mal länger im Gefängnis.
Ich hatte noch einmal, als ich in Urdorf war, habe ich mal einen Brief geschrieben. Aber ja, schlussendlich. Und eben, ich habe eigentlich gefunden, weil durch sie habe ich angefangen, Bergsteigen, also Klettern, also wirklich Klettern.
Er schreibt einen Brief an seine Adoptiveltern. Wir lesen einen Ausschnitt daraus vor.
Wie ihr ja wisst, sitze ich seit Montag, dem 19. März, im Vollzugszentrum in Urdorf wegen unbezahlter Bußen. Es ist mir durchaus bewusst, dass ich nicht pflegeleicht war und euch viel Nerven gekostet habe. Ich sehe jetzt ein, dass nicht alles blöd war, was ihr mir beibringen wolltet. Das wusste ich eigentlich auch schon früher. Nur war es für mich dazumal fast unmöglich, noch großes Vertrauen euch Erwachsenen entgegenzubringen. Ein Erwachsener hat Silke umgebracht, ein Erwachsener hat den Mörder freigelassen.
In dem Brief klingt Sascha Weder wie jemand, der sein Leben in den Griff bekommen will.
Diese Erfahrung reicht mir und ich will nie mehr mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Wenn man das heute so liest, in seiner kindlichen Handschrift geschrieben, dann tut es einem fast weh. Weil Sascha Weder muss bis heute immer mal wieder ein paar Tage ins Gefängnis, um seine Bußen vom Schwarzfahren abzusitzen.
Aber nicht nur weg dem. Mhm. Und wo wir den Sascha Weder in ihrer Wohnung besucht haben, hat es immer wieder Momente gegeben, wo sich so angefühlt haben, als könnte eben doch Gewalt von ihm ausgehen.
Das ist richtig lustig. Du hast zum Beispiel auch etwas, habe ich zuerst einen gemacht, wo sie innen sind. Frag mich nicht, wieso ich zuerst einen gemacht habe, wo sie innen war. Also es war mehr ein Massagehandschuh.
Er zeigt uns einen Lederhandschuh mit riesigen Nieten darin. Die hat er selbst hineingestanzt.
Zuerst habe ich einen gemacht, wo Nieten und dem, mal eben, glaube ich, dann eben die Polizei mal irgendwann weggenommen, weil sie gefunden haben, das hätte nur zum Schläger eigentlich den gemacht. Ich so, schau mir in die Polizeiakte, ob ich jemals irgendetwas wegen Schlägerei habe. Eben, gerade ich.
Er hält ihn uns nah ans Gesicht. Sehr nah.
Mit meiner Vergangenheit. Und dann hat es mir wirklich, die normalen kleinen Nieten, die haben es mir, glaube ich, wirklich konfisziert, habe ich nie mehr gesehen. Ich habe gefunden, weißt du was? Ich könnte mir mal, ich mache einen, der doppelt so lang. Wenn sie mir den irgendwann wegnehmen, mache ich einen mit doppelt so langen Nieten wie jetzt. Ich lasse mich von denen, die haben mir schon genug weggenommen in meinem Leben. Und eben, ich meine, dass ich Löcher mache und so, klingt jetzt ja einfach. Nee, das es ist kleiner Maßstab, den ich bastle. Ja. Aber jedes Loch, weißt du, was das heisst? Zuerst einmal machst du alle heiß, damit du durchstechen kannst, damit das Loch ein bisschen ausgefahren ist. Vor allem der Stoff, das Leder ist nicht so das Problem, sondern der Stoff innen dran. Das heisst, du verbrennst dich, du stichst damit an, wenn du mal ein bisschen ausrutschst, stichst du jedes Mal im Finger.
Ja. Sascha Weder steht uns die ganze Zeit gegenüber. Die selbstgebastelten Nieten sind nur wenige Zentimeter von unseren Gesichtern entfernt. Er steigert sich in diesen Schmerz hinein. Und wir wissen gar nicht so recht, woher der plötzlich kommt.
Du schraubst mit Sekundenleim und der Sekundenleim kommt in die theoretische Blutwunde, die ja eingestochen und verbrennt ist. Und das für jede einzelne Niete. Und da, eben, weißt du, was das... Ja, eben, nein, vor allem, jetzt siehst du mal, es tönt so einfach, aber was das eigentlich an Schmerz bedeutet, pro Niete. Verbrennt, geschnitten, reingestochen.
Wir haben viele Menschen, die Sascha wieder kennen, gefragt, ob sie ihn für gefährlich halten. Und alle sind sich einig, nein.
Also die Gefahr für andere, nein. Das nicht. Also ich kenne die ganze Anklage nicht. Aber ich habe ihn immer so eingeschätzt, dass er dort die Grenze spürt und auch immer wird achten und also er mag zwar aufbrausend sein, aber nicht gewalttätig, nicht gegen andere Menschen. Mhm. Also wenn dann wird sich die Wut richtet sich, glaube ich, eher gegen ein System, wo man dagegen kann schimpfen. Und ich glaube eher gegen sich also vorher gegen sich selber als gegen andere.
Ja.
Er schimpft und droht. Aber oft hat man das Gefühl, er meint es gar nicht so ernst.
Er will einen einfach mal schockieren. Aber es gab in dieser Recherche auch andere Momente. An einen erinnere ich mich noch besonders gut.
Die Fußfessel mussten sie ein Jahr lang tragen.
Ja, ich sehe, weil ich die noch... Ja, noch will ich noch, bin überfallen.
Eine ältere Frau, bei der er auch Cannabis gekauft hat. Und die ist ihm auf die Nerven gegangen.
Kurzschlusshandlung, habe ich auch vom Gericht gesagt, das tut mir leid, das hätte ich eine Sekunde noch mal überlegt, hätte ich es nicht gemacht. Aber ich habe eben auch genauso vom Gericht auch gesagt, aber, es tut mir leid, aber es ist gut gewesen, dass ich es gemacht habe, für mich selber, zum schauen, wie weit bin ich bereit, bin ich so ein Arschloch und prügle jetzt quasi eine ältere Frau einfach nur, weil ich Geld will. Ich habe gesagt, sehen Sie, das habe ich aber nicht.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe sie schlussendlich habe ich sie nur in den Schweizkasten genommen, nicht mal voller Hahnen, also nicht irgendwie, dass sie erstickt, sondern einfach so, kommst du mit mir mit, mehr so, oder? Aber eben habe ich vor Gericht gesagt, nein, es war wirklich scheiße gewesen, aber ich habe es gut gefunden, um zu schauen, wie weit bin ich bereit, bin ich ein Arschloch oder eben nicht. Und dann müssen sie sagen, eben, jeder andere, der meine Biografie hat, eben wäre schon lange tot, schwerkriminell oder ein riesen Arschloch, oder? Mhm. Ja, aber wieso bin ich es nicht? Wieso eigentlich, ja? Ob es vielleicht doch noch ein bisschen die Erziehung ist von den Adoptiveltern, vielleicht, denke ich, schon noch einen kleinen Einfluss.
Sascha Weder ist hier in einem Zwiespalt. Einerseits bereut er den Überfall auf seine Nachbarin total. Das hat er uns oft gesagt. Und dann droht er gleich wieder mit noch viel heftigerer Gewalt. So ähnlich ist es auch mit seiner Adoptivfamilie.
Er ist ihnen zwar dankbar und gleichzeitig gehören auch sie für ihn zu den Menschen, die ihn im Stich gelassen haben. Der letzte Kontakt, den er zu ihnen hatte, finden wir im Jahr 2007 in diesen Gefängnisbriefen.
Von seiner Cousine Sarah Wienrich wissen wir, dass er zwischendurch obdachlos war und dass es immer wieder Menschen gab, die sich um ihn bemüht haben.
Er hat, glaube ich, immer wieder Versuche gestartet über die Jahre oder mittlerweile Jahrzehnte hinweg in Therapie zu ziehen so, oder auch halt Entzug zu machen. Mhm. Halt auch während seiner Gefängnisaufenthalt. Und die haben ihm eben, glaube ich, auch immer mal wieder ein bisschen auf die Beine geholfen, dass er dann dort irgendwie Sozialarbeiter gehabt hat, wo dann mit ihm geschaut haben, wegen Wohnung, wegen irgendwie Job und so.
Sie erinnert sich, dass der Sascha Weder ihr von einem Psychologen erzählt hat, den er regelmäßig sieht.
Dort habe ich wirklich gedacht, wenn er die Wut kann loslassen kann, dann schafft er es vielleicht. Mhm.
Und dann hat es aber wieder nicht geklappt.
Nein.
Woran lag das?
Das weiß ich nicht.
Das muss so 2018 gewesen sein. Sascha Weder war damals 35 Jahre alt. Längst kein Kind mehr. und auch kein wütender Jugendlicher.
Aber eben, also, nein, was ich mir eigentlich wünsche, ich kenne es von den Tätern, wo man Sondersettings, aber dort hocken sie nur einmal in der Woche mit dem zusammen, sondern die hocken doch jeden Tag mit dem zusammen und machen ganze Tagesstrukturen und Pläne.
Er weiß, dass er für ein selbstbestimmtes Leben viel mehr Hilfe braucht.
So etwas wünsche ich mir. Nicht nur einmal in der Woche eine Stunde und nicht. Was nützt mir das? Komme ich so weiter? Nein. Oder wenn du jedes Mal beim Psychiater die ganze Story musst jedes Mal von neu anfangen. Nein, wie willst du weiterkommen, oder?
Er braucht psychische Unterstützung. Das ist klar. Aber er braucht auch Geld. Und das ist ein Thema, wo wir noch gar nicht so viel darüber geredet haben in dem Podcast. Aber im Leben von Sascha Weder mangelt so ziemlich an allem. An Platz, gesunde Lebensmittel, Möglichkeiten, an einem sauberen Bad.
Ich finde ein Beispiel, an dem man es total spürt, ist auch der Zugang zu Medien. Sascha Weder kommt nur über Umwege ins Internet. Und er muss auch über die Kosten für einen Anruf nachdenken. Das macht einsam.
Und wenn er uns immer wieder gesagt hat, ist, eigentlich wünscht er sich einfach ein normales Leben.
2022. Sascha Weder ist unterdessen 40 Jahre alt. Er versucht noch einmal, Geld zu bekommen. Die Bewährungshilfe zahlt ihm eine Anwältin. Mit ihr zusammen reicht er ein Gesuch bei der Opferhilfe des Kanton Thurgau ein.
Man könnte meinen, dass er ein klarer Fall für die Opferhilfe ist. Das Problem ist, 1989, wo seine Mutter getötet worden ist, hat das Opferhilfegesetz in der Schweiz noch gar nicht gegeben. Das ist erst 1993 in Kraft getreten. Seine Anwältin, die probiert es trotzdem. Und wir zitieren aus ihrem Gesuch.
Nach Inkrafttreten des Opferhilfegesetzes wurde mein Mandant weder im Kindesalter noch im Erwachsenenalter über seine Opferhilferechte aufgeklärt. Obschon diese für die Behörden auf der Hand lagen. Und bei ihm als minderjährigen Opferangehörigen eine entsprechende Informationspflicht erst recht bestanden hätte. Gut 2 Monate später bekommt er eine Antwort. Das Thurgauer Department für Justiz und Sicherheit entscheidet, dass Sascha Weder keine Opferhilfe zusteht.
Auf das Gesuch wird nicht eingetreten.
In erster Linie, weil sein Gesuch viel zu spät kommt. Das ist aber nur ein Grund. Im Ablehnungsentscheid heißt es auch:
Hingegen hat der Gesuchsteller als indirektes Opfer seit dem Tod seiner Mutter bis dato keine langfristige Therapie besucht, so dass anzunehmen ist, dass er keine längerfristige psychische Beeinträchtigung erlitten hat.
Also nochmal. Weil er nie eine langfristige Therapie gemacht hat, braucht er auch keine. Wir gehen zurück auf Winterthur, wo wir im Sascha Weder seiner Garage seine Terminators und DVDs angeschaut haben. Und von dort gehen wir weiter, weil wir haben ja noch einen nächsten Termin.
Wo ist denn der Raum?
Ja, noch ein Stückchen. Wir müssen einfach hier den Gleis entlang bis zum Portier. So ein Kaffee. Ja, sechs.
Ja, also ich kenne das da hinten schon auch. Da hinten ist auch die Flatterhalle.
Ja, genau, Skis Park.
Es ist ein wichtiger Termin. Keiner weiß so recht, was gleich passieren wird.
Wir treffen den Humbert Entriss. Er, der seit Jahrzehnten den Mike A. verteidigt. Zur Erinnerung, der Mike A. war damals der Hauptverdächtige im Fall Sigrid Wienrich.
Aber daran will gerade keiner denken. Wir lenken uns ab. Reden über allen möglichen Scheiß. Kinofilme, Mittelaltermärkte, lustige Situationen im Ausgang. So Zeug. Sascha Weder hat aber bessere Geschichten als wir.
Ich habe keinen Sound mehr zum Hören und ich habe keine Schlange mehr zum Mitnehmen im Sommer, wenn ich gehe baden. Und dann liegen jetzt
noch mal gehabt.
Ich bin mit der Schlange baden, ja. Respektive, ich habe sie einfach nur schon aus dem Grund rausgenommen. Daheim ist sie im Terrarium. Und das Terrarium ist ja nur Fake-Natur. Also wieso soll ich sie im Sommer nicht in die richtige Natur rausnehmen, dass sie es mal richtig erleben kann? Boa Constrictor. Also noch nicht ausgewachsen, erst noch sind noch junge gewesen, so 2 Meter.
Also das sind keine giftigen.
Naja, Würgeschlangen, ja sicher. Ja.
Und jetzt musst du die Schlangen?
Jetzt habe ich sie nicht mehr, ja.
Und mit denen sind sie gut schwimmen?
Auch schwimmen unter anderem, ja. Oder eben in dem Sinne auch, dass sie einfach in der Natur, dass ich sie einfach irgendwo auf dem Baum da habe und dann hat sie einfach dort wirklich eine Sonne tanken, oder?
Ja.
Yeah. Was ja daheim im Terrarium ihnen nicht machen kann. Also.
Nein. Und die ist ihnen nicht ab im Wasser.
Ja, wo ich dann ich habe einmal dann schon schlechte Erfahrungen gemacht mit 2 Schlangen in einem See. Das ist ziemlich dumme Idee gewesen. Und ich bin auch gerade noch, also ich bin nicht mit im See gewesen, sondern beim Wasser, wenn du hier laufst. Und dort habe ich dann eben recht schnell gemerkt, mit zwei Schlangen ist eine ziemlich dumme Idee, weil die eine ist links und die andere rechts und du kannst
nicht nochmal...
Deine linke geht links und deine rechte Seite geht rechts.
Dann kommen wir endlich an. Ein gemütliches Genossenschaftshaus. Im Foyer leuchtet ein großer Weihnachtsbaum.
So ein Semiklaus-Sekt.
Ja, genau.
Sind Sie jetzt nervös?
Nein.
Wie geht es Ihnen?
Nein, ich freue mich eigentlich, aber ich freue mich und...
Ja, genau, wir sind da und Sie können auch jederzeit...
Schlussendlich, das Gegenteil.
Der Raum, den wir reserviert haben, hat überall grosse Fenster. Wir sehen die ganze Zeit Menschen, die vorbeigehen.
Und fast noch wichtiger, sie sehen uns.
Ja klar, jetzt abgesehen davon, dass er der Verteidigung vom Mörder ist, aber sonst meine ich, endlich habe ich mal einen, der mir ein bisschen antwortet und ein bisschen aus dieser Zeit erzählen kann. Eben, die Familie hat es ja nicht wollen, die Polizei hat hier nicht mit mir geredet, nichts, oder? Jetzt wenigstens mal endlich einen, der mir ein bisschen Fragen klären kann oder auch ganz genau kann sagen, wieso er jetzt nicht verurteilt worden ist oder eben was Verfahrensfehler gewesen sind oder so. Es hat ja geheißen, einerseits hätten sie es ihm nicht können beweisen und andererseits hätten noch Verfahrensfehler gemacht worden.
Sascha Weder klingt da relativ entspannt, aber wir spüren, dass er aufgeregt ist. Wir sind es auch. In ein paar Minuten wird Humbert Endres an der Tür stehen.
Der Humbert Endres haben wir in der Folge 2 kennengelernt. Er ist der Verteidiger von Maika. Und der Sascha Weder hat ihn in unserem Gespräch immer wieder als seinen Todfeind bezeichnet. Er ist nämlich überzeugt, dass der Maika auch seine Mutter umgebracht hat. Um das klar zu sagen, vor Gericht ist der Maika auch freigesprochen worden. Er gilt in dieser Sache als unschuldig.
Bei mir gibt es eigentlich eh nur eine Frage, wieso überhaupt?
Wieso?
Oder wieso? Ja, aber wieso? Wie kann man so einen Menschen verteidigen? Ja.
In der nächsten Folge stehen sie sich gegenüber.
Das ist Overkill, ein Mord und seine Opfer. Vierte Folge, Ich hasse die Erwachsenen.
Eine Produktion von Elephant Stories, erzählt für den Beobachter.
Ich bin Charlotte Theile.
Und ich bin Fiona Lusti. Produktion, Mix und Mastering
Carlo Ladi.
Beratung, Skript und Dramaturgie
Franziska Engelhardt.
Musikkomposition
Henrik Blomfeld.
Koordination beim Beobachter
Balz Ruchti.
Aktenstimme
Oliver Fuchs.
Logo und Grafikdesign
Ann Seger.
Recherche und Skript
Charlotte Theile und Fiona Lusti.
Danke auch an Christoph Meinen für die Unterstützung beim Skript.
Der Podcast wurde unterstützt vom Netzwerk Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz.
Beobachter, das Magazin für Recht und Gerechtigkeit.